Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Elisabeth Gusteck-Petersen hat die umgebrachten Frauen, die sich für die Menschenrechte eingesetzt haben, gekannt. Sie sitzt vor einer Fotografie von einer von ihnen und erinnert sich.
Ja, das Foto, das vor mir liegt, habe ich im Jahre 2005 aufgenommen. Es ist ein Foto von Sarema, die kürzlich zusammen mit ihrem Mann in Grozny umgebracht wurde. Ich habe Sarema 2001 bei meinem ersten Tschetschenienbesuch kennengelernt, damals in Inguschetien in der Nähe von Slipzowsk, wo sie in einem Lager, wo sich die tschetschenischen Flüchtlinge aufgehalten haben, ein Zelt eröffnet hat. Und in diesem Zelt hat sie damals den verletzten Kindern, die Gliedmaßen verloren hatten, die Augen verloren haben, die einfach vom Krieg schwer gezeichnet waren, eine Möglichkeit geboten, sich dort zu treffen, miteinander zu sprechen, miteinander zu tanzen, zu singen, zu dichten, ja, vielleicht für eine kurze Zeit den Krieg zu vergessen und auch das Leid, was in diesen Zelten auch sich abgespielt hat, nämlich diese Zelte, die waren ja alle sehr dicht aneinander. Es gab dort kein fließendes Wasser, es waren sehr viele Menschen in den Zelten. Die Zelte sind 99 aufgestellt worden, die sind nach diesen beiden Wintern, waren die damals schon durchgefault, die Böden, die Seitenteile, die waren verschimmelt. Es gab sehr viele Menschen, die damals schon an Tuberkulose litten, also sehr viele Kranke. Dann wurden damals auch aus diesen Zelten, aus diesen Lagern die Menschen abgeholt. Also es war eine sehr, sehr unruhige Situation, auch in Inguschetien. Und man fuhr natürlich zu seinen Verwandten nach Tschetschenien, schaute, wer lebt noch, was machen die anderen dort, die Restfamilien. Und das waren natürlich auch jetzt keine ruhigen Zeiten in Inguschetien selbst. Und Sarema hat damals diesen Kindern sehr, sehr viel geholfen und sehr viel Zuversicht ihnen geboten.
Sarema Sadulaeva ist also mit ihrem Mann entführt worden und später sind dann beide tot aufgefunden worden. Das sind nicht die einzigen Morde an Menschen, die sich für andere eingesetzt haben. Ob nun in Tschetschenien, in Inguschetien oder in Dagestan. Und es sieht nicht so aus, als ob sich die Lage in dieser Region im Kaukasus sehr bald beruhigen würde. Wir werden uns an diese Ländernamen aus dem Norden des Kaukasus gewöhnen müssen. Dazu kommen noch die Republiken Kabardino-Balkarien oder Karatschai-Tscherkessien. Alles Länder und Völker an der Nordflanke des Kaukasusgebirges. Bevölkerungen, die zu Russland gehören und wo sich überall Kämpfer aufhalten, die gegen die Macht Moskaus antreten. Vor mehr als einem Jahr ist in Moskau die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Journalistin, die sich sehr mit Tschetschenien befasst hatte, Anna Politkovskaya, vor ihrem Haus umgebracht worden. Jetzt Sarema Sadulaeva oder Natalia Estemirova.
Auffallend ist, dass in den letzten Wochen, Monaten und in den letzten Jahren immer wieder Menschen getötet wurden, die sich mit der Frage von Menschenrechten befasst haben. Sei es jetzt Sarema, sei es vor 4 Wochen oder ein bisschen länger Natalia, eine Mitarbeiterin von Memorial. Das ist eine Menschenrechtsorganisation, die ihren Hauptsitz in Moskau hat, die sich ursprünglich um die Opfer des Stalinismus gekümmert hat und die sich aber seit Beginn des Tschetschenienkrieges auch um diese Fragen der Menschenrechte in Tschetschenien selbst gekümmert hat, die Nachforschungen angestellt haben. Sie hatten in Nasran, in Inguschetien ein Büro und hatten in Grozny selbst ein Büro. Jetzt nach dem Tod von Natalia Estemirova ist dieses Büro in Grozny geschlossen worden. Sie haben große Arbeit geleistet. Sie bekamen, ich glaube, vor 3 Jahren bekamen sie auch den alternativen Nobelpreis verliehen. Also das ist eine Organisation, die wirklich in in Tschetschenien und Inguschetien sehr viel geleistet hat. Ich bin an beiden Orten mit den Mitarbeitern bekannt und ich habe auch immer wieder bei meinen Reisen dort die Mitarbeiter besucht und Informationen von ihnen bekommen und auch wirklich ihre Lage damals, also ihre sehr, sehr schwere Lage. Sie mussten ja dann auch manövrieren, sie durften nicht zu viel sagen, sonst wären diese Büros auch geschlossen worden. Sie mussten aber auch genügend sagen, sonst machen sie sich ja auch unglaubwürdig. Und Lipkan Basajeva beispielsweise, die in Nasran das Büro geleitet hat, sie musste damals Nasran verlassen und ist dann nach Deutschland gegangen und hat sich dann über 2 Jahre in Deutschland aufgehalten, ja, aus Angst vor ihrem Leben. Und man weiß ja nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder mit meinen Freunden in Tschetschenien telefoniert. Und ja, die große Angst, die jetzt dort rumgeht, gespürt. Es will keiner so recht am Telefon erzählen. Das ist auch verständlich. Man weiß, dass ihre Telefone abgehört werden. Wir haben natürlich im Laufe der Jahre eine Sprache gefunden, wo wir auch wissen, was der andere meint, um trotzdem Informationen zu bekommen und Auskunft zu erhalten. Ja, man hat Angst innerhalb der Familien. Selbst die Kinder der Menschenrechtlerin sagen, ja, wir haben Angst. Sie soll, die Mutter beispielsweise soll aufhören, als Menschenrechtlerin tätig zu werden. Man hat Angst, überhaupt noch mit ihnen zu telefonieren. Ich habe auch erfahren, dass 2 Organisationen in Grozny zugemacht haben, dass dort meine Freunde vor verschlossenen Türen standen, als sie sich informieren wollten, was jetzt dort gemacht wird, wie jetzt dort der Sachstand ist. Also die Angst geht um, man ist sehr, sehr unsicher und ja, vielleicht ist das auch ein Grund für all diese Morde, um eine Verunsicherung in der Bevölkerung, nicht nur in der Bevölkerung, also eine Verunsicherung innerhalb der Gruppe, die sich mit Menschenrechten befasst, ja, zu verursachen und dass sie aufhören, die Finger auf all das zu lenken und zu zeigen, was da im Argen heute immer noch ist.
Elisabeth Gusteck-Petersen. Sie hat während und nach der Tschetschenienkriege 5 Jugendliche in die Schweiz gebracht, wo sie die Sprache lernten und eine Ausbildung bekamen. Cheda etwa war im Kloster Fahr für eine landwirtschaftliche Ausbildung. Die 25-jährige fröhliche Frau ist wieder nach Tschetschenien, nach Grozny zurückgekehrt. Wie sieht heute ihr Alltag aus? Was hat sie zu berichten? Ja, sie habe geheiratet. Es sei ein großes Fest gewesen. Ihre Familie sei zwar zu Hause geblieben, so will es der Brauch, und habe den Weggang der Tochter betrauert. Sie selber sei in einem schönen Brautkleid in einem Raum der Familie des Mannes sozusagen aufgebaut worden. Die Männer der großen Familie seien vorbeigekommen, hätten Geld gegeben und sie selber habe den ganzen Tag schweigen müssen.
Den ganzen Tag schweigen. Und es war wahnsinnig heiß. Also ich wollte einfach sagen, dass für andere war es wunderschön. Und für mich auch natürlich. Aber ja, es war ein bisschen gemein. Mühsam, dass ich nicht sprechen durfte und einfach da stehen musste. Und kamen alle und schauen, wie schön bin ich oder nicht schön. Und ja, so zuhören, was die anderen sagen. Und da gab es noch ein Tanzen und viel Essen und ja, war schön.
Cheda hatte also, um der Tradition Genüge zu tun, schön zu sein und zu schweigen. Sie sagt aber, dass sie einen lieben Mann hat, eine liebe Schwiegermutter. Sie lebt nämlich jetzt in der Familie ihres Mannes. Was bekommt sie in ihrem Alltag von den Morden im Nordkaukasus eigentlich mit?
Oh, es gibt schon viele Sachen, aber wie und was und das, diese Information habe ich nicht und von Ingushetien keine Ahnung.
Sie fühlen sich sicher?
Ich?
Ja.
Würde ich nicht. Nein, ich würde nicht sagen, ja.
Sie sind also vorsichtig, Sie passen auf.
Ja, natürlich. Ich glaube, jeder passt. Ja, sie schaut, dass man nichts passiert und ja.
Wie macht man das aufpassen, dass einem nichts passiert?
Also zum Beispiel in Großen, dass man, wo viele Leute sind, nicht nur lange bleiben und ja.
Gehen Sie alleine aus dem Haus?
Ja, das mache ich schon, ja.
Auch am Abend?
Nein. Am Abend nicht. Also arbeiten gehen und am Abend, also nicht am Abend, so um 5 Uhr. Wenn es doch hell ist, komme ich nach Hause und dann bleibe ich zu Hause.
Und wenn ja. Sie und Ihr Mann, wenn ihr am Sonntag frei habt und so, kann man da irgendwo hingehen, wo man sich ja auch sicher fühlen kann? In einen Park oder ins Kino oder so?
Ja, es ist nicht so üblich bei uns, aber wir haben das schon gemacht. Wir waren im Kino, öfter wir besuchen die Verwandten von ihm. Im Park gehen, das machen wir natürlich, nein, das machen wir nicht, aber ins Kino gehen haben wir schon gemacht.
Bedrückt Sie diese Situation, dass es keine Ruhe gibt, dass es so unsicher ist jetzt in Ihrem Land, in Ihrer Stadt?
Natürlich, es tut immer sehr weh, wenn man etwas hört, obwohl man die Leute nicht kennt und man weiß nicht, warum und was dort passiert ist. Aber trotzdem, es tut sehr weh. Und ja, und natürlich hat es, also ich glaube, jeder würde dann Angst haben.
Haben Sie auch Angst, dass das wieder ein Krieg wird am Schluss?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe das fest.
Keta, ich wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit,
danke,
einen schönen Ramadan und dass es Frieden
danke
gibt bei Ihnen, inshallah.
Ja, da
am Telefon Keta in Grozny. Sie hat als Kind die Schrecken des Krieges erlebt, ist auch von einem Geschoss verletzt worden, das ihr erst in der Schweiz herausoperiert worden ist. Tamirlan, einige Jahre älter, erreichen wir in den Bergen von Kabardino-Balkarien, wo er als Leiter mit tschetschenischen Kindern in einem Ferienlager ist. Tamirlan ist in der Schweiz zum Bauführer ausgebildet worden. Er gehört mit seiner Ausbildung zu den kompetentesten Baufachleuten seines Landes, aber Arbeit auf seinem Fach bekommt er keine.
In Tschetschenien bauen hauptsächlich die Türken, türkische Firmen. Sie wollen niemanden nehmen, also außer Türken, also bis zum Handlanger haben sie Türken.
Der Wiederaufbau von Grozny liegt ganz in den Händen von türkischen Unternehmen. Für Tschetschenen gibt es da keine Stellen. Andernorts gibt es Stellen nur gegen Schmiergeld.
Ich kann Ihnen auch meine, was weiß ich, Diplome oder Ausweise vorweisen. Dann nehmen die einen, der vielleicht gar nichts weiß, aber der bezahlt mit viel Schmiergeld. Und mit ihm können Sie gar nicht dafür anfangen. Dann behaupten Sie für ein paar Monate, dann kündigen Sie ihn wieder. Und die Geschichte also wiederholt sich von neu.
Was sagt Tamirlan zu den politischen Morden im Nordkaukasus?
Diese Sachen werden geduscht hier und in den Medien kommt es kaum vor. Also hier hört man davon nichts.
Ja. Sie fühlen sich sicher?
Ob ich mich sicher fühle? Also in Tschetschenien fühlt sich niemand sicher. Also. Weil niemand weiß, was jederzeit auf ihn zukommen kann. Also das ist halt so.
In Tschetschenien fühlt sich niemand sicher. Das ist halt so, sagt Tamirlan. Tamirlan und Keta, zwei junge Menschen aus Tschetschenien, die in einer andauernden Angst ums Leben leben müssen. Für uns in der Schweiz ist das eine kaum vorstellbare Situation. Wem nützen denn eigentlich die Morde? Etwa dem jungen tschetschenischen Präsidenten Ramsam Kadyrov, der verlauten ließ, er habe nichts mit dem Tod von Natalia Estemirova zu tun, verhöhnte aber die Tote darauf auf eine zynische Weise. Oder profitiert etwa die Regierung in Moskau von den Morden? Oder etwa die islamistischen Unabhängigkeitskämpfer? Die Situation ist äußerst undurchsichtig. Elisabeth Gusteck-Petersen.
Ja, wer davon profitiert? Kadyrov streitet natürlich ab. Er sagt, ja, es sei gegen ihn gerichtet, dass man seine großartigen Leistungen, in Anführungszeichen, diskreditieren möchte. dass man ihn selbst als Person diskreditieren möchte. Russland sagt, man möchte die russische Seite lenkt auch wieder ab und sagt, ja, es soll diese ganze Region destabilisiert werden. Andere Freunde von mir sagen wiederum, es wird immer wieder diskutiert, dass die Religion sei, die eine Rolle spielt, dass man die Region islamisieren möchte, dass es eigentlich diese Kreise sind, die Verursacher sind.
Also islamistische Terrorgruppen.
Ja, genau, von diesen ist die Rede. Aber wissen Sie, wenn ich letztendlich dann mit meinen Freunden rede und mir diese ganzen Fragen nochmal durch den Kopf gehen lasse, dann sagt man, nein, die Religion, das wird vorgeschoben, das spielt überhaupt keine Rolle bei uns. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der anders die Religion praktiziert, der es vielleicht auch anders vorgibt. Aber im Großen und Ganzen spielt die Islamisierung oder diese Gruppen, die vorgegeben werden, die spielen keine Rolle.
Der erste Tschetschenienkrieg 1994 kann man als ein Unabhängigkeitskampf des tschetschenischen Volkes gegen die russische Armee verstehen. Im Zweiten Krieg 1999 spielten zunehmend religiöse, islamische Argumente der Kämpfer eine Rolle, ohne dass sie aber auf den breiten Rückhalt in der Bevölkerung hätten zählen können. Es ging den Kämpfern um die Schaffung eines islamischen Staatsgebildes, das alle nordkaukasischen Bevölkerungsgruppen zusammengefasst hätte unter dem Banner des Islam. Man träumt von einem eigentlichen Emirat. Aber weitaus nicht alle, die einem strengen Islam anhängen, der aus Saudi-Arabien stammt, greifen zu den Waffen, um ihre Ziele zu erreichen. Aber die Rückkehr zu den Quellen des Islam zieht offenbar viele junge Leute an. Und einige sind wohl zu allem bereit. Für Russland geht immer noch vom Nordkaukasus die größte Terrorgefahr aus. Es herrscht im Nordkaukasus ein unterschwelliger Krieg. Und Herrscher von Moskaus Gnaden wie Ramsam Kadyrov lassen alle töten, die sich ihnen auch nur entfernt in den Weg stellen. Über 100 sogenannte Banditen sind von Anfangsjahr bis jetzt in Tschetschenien kurzerhand erschossen worden.
Also ich war sehr oft in der Region und habe eigentlich sehr, sehr nette, liebenswürdige Menschen, sehr hilfsbereite, sehr gastfreundschaftliche Menschen getroffen, die natürlich andere Sitten haben als wir. Die Sitten sind zum Teil sehr archaisch, sehr traditionell. Und was natürlich heute das Problem mit all diesen Sitten ist, dass der Krieg viel zerstört hat, zum Beispiel die Blutrache. Die Blutrache ist ja nicht so, dass man einfach von heute auf morgen Blutrache ausübt, sondern es gibt sehr viele Warnfunktionen. Man warnt den anderen, bevor man die Blutrache ausübt. Dieses Warnsystem der Blutrache ist natürlich heute nicht mehr so, wie es eigentlich der Tradition entspricht. Man greift vielleicht heute schneller oder unbedachter zu Blutrache, als man es früher gemacht hat. Aber nicht, weil man wild ist, sondern weil man die Tradition, die Sitte gar nicht mehr so beherrscht, wie man es eigentlich beherrschen sollte. Also sowas passiert immer wieder, sowas passiert auch heute. Und ja, auch das wird als Grund genommen, jetzt bei diesen Morden, die in letzter Zeit passiert sind, dass man sagt, ja, das sind alte Abrechnungen, vielleicht jetzt auch mit dem Ehemann von Sarima. Aber ich weiß es nicht, ob wir in dieser Richtung suchen sollten, weil es bei allen Morden, die in letzter Zeit passiert sind, hat es sich um Menschenrechtler gehandelt. Also es ging immer in eine Richtung. Aber vielleicht ist auch ein Erklärungsmuster.
Man hat jetzt lesen können, dass über ein Dutzend Polizisten getötet wurden und zivile auch. Das sind dann nicht mehr Menschenrechtler. Da geht es um eine Auseinandersetzung, die uns so entgleitet. Wir wissen nicht, worum es geht dabei.
Ja, so ist es. Und also mit den Menschen, mit denen ich telefoniere, ja, sie sind auch kopflos. Sie nennen all diese Gründe, die ich schon genannt habe, Aber letztendlich hat man eigentlich nur Angst, dass man selbst nicht drankommt. Man weiß es ja nicht. Man muss ja gar nicht mehr Menschenrechtler sein, um umzukommen. Das ist eigentlich ein großes Problem heute in der Region. Es werden Frauen umgebracht, die plötzlich dann im Straßengraben zu finden sind. Und es sind nicht Frauen, wie man oft uns weismacht, die sich prostituieren, die sich nicht mehr an die Sitten halten, sondern es sind ganz normale Frauen, die umgebracht werden. Auch da hat man keine Erklärung. Es ist ein sehr seltsames Erscheinungsbild all dieser Morde, die dort passieren. Und dann heißt es auch immer wieder, ja, die Rebellen, die provozieren. Aber gerade jetzt die Tage habe ich mit einer Freundin in Ingushetien telefoniert und sie sagt, ja, Rebellen, ich lebe in Nasran, ich habe noch nie Rebellen gesehen. Wenn ich meine Freunde frage, habt ihr schon Rebellen gesehen? Es hat keiner die Rebellen gesehen. Und sie werden aber dann angegeben, die Verursacher dafür zu sein. Also es ist alles sehr, sehr dubios. Man sucht immer wieder Gründe, man fasst immer irgendwie wo an, wo man glaubt, dort könnte vielleicht der Grund liegen, aber letztendlich tappt man im Dunkeln. Und ich höre nur immer wieder, dass man sagt, in der Region, sowohl in Tschetschenien als auch in Ingushetien oder in Dagestan, würde kein Präsident etwas machen, wenn er nicht die Absicherung von Moskau hat für all das, was sich dort ereignet. Und ob wirklich die Region, wie man es manchmal in den Zeitungen lesen kann, dem Kreml aus der Hand geglitten ist, ich kann es mir schlecht vorstellen. Ich habe seit 1994 habe ich die Kriege in Tschetschenien verfolgt. Ich habe insbesondere den zweiten Tschetschenienkrieg selbst auch vor Ort mit eigenen Augen sehen können. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwas entglitten ist oder irgendetwas entgleitet oder irgendetwas entgleiten könnte.
Elisabeth Gusteck-Petersen. Wir haben erst mit dem Ende der Sowjetunion die Völker des Nordkaukasus entdeckt. 40 Völker, 50 Sprachen, Bergvölker, die auf ihre Eigenständigkeit pochen. Mit dem Ende sind auch die Konflikte ausgebrochen, die vorher noch einigermaßen unter dem Deckel gehalten werden konnten.
Die Tschetschenen und Inguschen wurden 1944 unter Stalin deportiert. Sie durften erst Ende der 50er Jahre unter Chruschtschow das Land wieder betreten. Und immer wieder gab es aber, wie soll ich sagen, Aufstände, wo man versucht hat, sich gegen das Sowjetische Reich zu stemmen. Aber das war natürlich, wenn man weiß, wie die Sowjetunion funktioniert hat, wie eine Diktatur funktioniert und funktioniert hat, dann ist das ein bisschen naiv irgendwie zu denken, man könne da als kleines Tschetschenien, als kleines Ingushetien, dieses Tschetschenien ist ein Drittel so groß wie unsere Schweiz, Ingushetien ist gerade so groß wie der Kanton Zürich. Wenn man sich dieses riesen russische Reich oder sowjetische Reich vorstellt, dann ist es eine Illusion, sich gegen diese Allmacht Moskau zu stemmen. Aber trotzdem hat man es immer wieder versucht und man hat es ja dann, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, hat man ja versucht, ein unabhängiges Tschetschenien bilden zu können, was ja dann letztendlich 1994 mit dem ersten Tschetschenienkrieg unterdrückt wurde.
Die Namen der Republiken am Nordkaukasus mögen für uns sehr fremd klingen, aber sie sind als Teil Russlands auch Teil Europas, Teil des Europarates. Europa kann nicht gleichgültig sein, was dort passiert.
Ja, das ist eine Frage, die mich immer wieder sehr beschäftigt. Russland wurde 1996 in den Europarat aufgenommen. Russland gehört auch zur UNO. Wir feiern in diesen Tagen gerade oder in diesem Jahr, wir feiern 60 Jahre Genfer Konventionen. Wir feiern 60 Jahre Europarat. Wir haben im März 50 Jahre Europäischer Menschengerichtshof gefeiert, das Bestehen dieses Gerichtshofs. Das sind alles Instrumentarien, die auch für diese Region gelten. Und 96, als damals Russland zum Europarat getreten ist oder aufgenommen wurde, hat Russland diktiert, wie die Aufnahmebedingungen sein sollen. Man hat natürlich dem nachgegeben, auch im Hinblick darauf, dass man gehofft hat, in Russland würde sich ein Demokratisierungsprozess, also insbesondere Richtung Menschenrechte, insbesondere menschliche Sicherheit ergeben. Wir müssen uns natürlich auch fragen, als der eiserne Vorhang zusammengebrochen ist, als dann, wie gesagt, 96 Russland zum Europarat kam, diese ganzen Staaten, die hatten natürlich eine lange Zeit der Diktaturen hinter sich. Sie hatten wenig Möglichkeiten, sich mit freiheitlichen Gedanken auseinanderzusetzen. Sie hatten auch wenig Möglichkeiten, all das zu lernen. Und es wäre auch an uns gelegen, an unseren westlichen Staaten, jetzt nicht überheblich von oben herab, sondern von gleich zu gleich auch diese Staaten einzuführen in all diese Probleme, die man auch lernen muss. Man muss diese ganzen Instrumentarien, menschliche Sicherheit, das muss man auch erlernen. Man muss den anderen auch hinführen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.